Der Faktor Zeit hat im Leben des Abraham seine Spuren hinterlassen. Das war eine wechselvolle Geschichte, die wir in den letzten Predigten bei ihm auf seinem Weg mit Gott miterlebt hatten. Eine Geschichte mit wundervollen Höhenflügen und schmerzhaften Abstürzen. Auf eine verheißungsvolle Berufung durch Gott folgt nach einem glaubensvollen Aufbruch schon bald die zweifelhafte Entscheidung Abrahams, mit einer Lüge seinen Hintern abzusichern. Auf die Schande der Enttarnung durch den Pharao folgt sein Glaubensschritt, den Streit mit Lot zu schlichten, indem er wieder ganz auf Gott vertraut und Lot das fruchtbare Jordantal überlässt. Aber nach all diesen Geschichten bleibt doch eine Sache, ein schmerzhafter Umstand, die ganze Zeit bestehen. Machst du einen weiter? Abraham und Sarai bekamen keine Kinder. Und das Versprechen Gottes, sie zu einem großen Volk zu machen, hängt traurig und welk über ihrem Zelt. Und der Klang der vielen Kinderstimmen ihrer Knechte und Mägde klingt in ihren Ohren zwischen wie Hohngelächter. So lange schon warteten sie. Machst du einen weiter? Nach diesen Geschichten, genau. Und als Gott Abraham dann wieder anspricht, da bricht es förmlich aus ihm heraus. Wir lesen hier noch einmal den Text. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass der Herr in einer Vision zu Abraham sprach: Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Wir hören hier schon so ein ganzes Stück Bitterkeit heraus, oder? Auf Gottes Ansprache, ich will dich belohnen, ich will dir viel schenken, da kann Abraham nur erwidern: Belohnen? Was kann das schon für eine Belohnung sein? Wenn ich keine Kinder habe, dann bekommt am Ende sowieso alles mein Verwalter Eliezer. Wir spüren es so richtig ein Stückchen heraus. Abraham war inzwischen richtig sauer auf Gott geworden. Der Faktor Zeit hatte bei ihm offensichtlich schon ganze Arbeit geleistet. Und wir haben anhand dieses Textes letztes Mal festgestellt, wenn jemand in einer Glaubenskrise steckt, dann ist das eine ernste Angelegenheit. Und dann ist es nicht damit getan, dass man ihm mal sagt: Hör mal, da müssen wir alle mal durch. Ich hatte sowas ja auch schon mal und ich habe das ja auch dann irgendwie geschafft. Und da muss man halt ein bisschen mehr beten und ein bisschen mehr in der Bibel lesen und dann wird das schon wieder, ne? Der Herr ist treu. Ja. Wenn einer tief enttäuscht ist von Gott, dann helfen solche Allgemeinplätze nicht weiter. Dann braucht es ein bisschen mehr als das. Und wir waren letztes Mal bei diesem Punkt stehen geblieben, dass es ganz wichtig war, dass Abraham hier eben nicht gleich wieder in einen Lobgesang ausbricht, um das zu tun, was ein gläubiger Mensch halt zu tun hat, um so zu reden, wie ein gläubiger Mensch halt zu reden hat, wie das Umfeld, das gläubige Umfeld gerade bei ihm das auch erwartet von ihm, sondern dass er zuallererst mal seinen Frust rauslässt und brutal ehrlich wird mit Gott. Denn Gott kann das ab. Er hat noch nie Angst davor gehabt, wenn Menschen ehrlich mit ihm wurden, auch wenn das für ihn dann wenig schmeichelhaft war. Mach ruhig einen weiter. Und an dieser Stelle hake ich jetzt noch einmal ein, wenn das auch deine Situation hängst, dass du an einer Sache schon so lange festhängst und schon so lange dafür gebetet hast. Oder sagen wir ruhig mal, so lange schon gar nicht mehr dafür betest. Weil der Faktor Zeit vor einer ganzen Weile in dir schon die Oberhand gewonnen hat, dann mach das nicht länger klein. Drück das nicht einfach weg. Du darfst Gott ehrlich sagen, was du davon hältst, was du von ihm hältst. Er kann das ab. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo wirklich nur noch schonungslose Ehrlichkeit Gott gegenüber noch etwas Neues entstehen lassen kann, vor allen Dingen auch noch mal etwas Echtes entstehen lassen kann. Christine, ich habe dich zu lieb. Ich möchte dich auch sehen. Ich gucke hier irgendwie immer nur in die Blume. Ich möchte dich einfach bitten, wenn das bei dir dieser Punkt erreicht ist oder du dich vielleicht auch noch so ein Stückchen durchschleppst, verpasst das nicht. Das ist etwas, wo es auch gefährlich werden kann für dich und deinen Glauben. Soweit sind wir letztes Mal gekommen Und heute gehen wir jetzt weiter in unserem Text und wir fragen jetzt, wie verhält Gott sich denn jetzt bei Abraham? Wie antwortet er ihm? Und ich lese nochmal Vers 3 und dann weiter. Doch Abraham entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham raus aus seinem Zelt und sprach zu ihm: Schau hinauf in den Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Und dann versprach er ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Gott sagt hier zu Abraham: Abraham, ich verstehe, dass dir die Zeit lang wird. Und ich verstehe auch, dass du schon Plan B schmiedest in deinem Kopf. So sind Menschen gestrickt, nicht wahr? Dass du dir schon ausmalst, wer dich mal beerben wird, wenn du kinderlos stirbst. Aber nein, so wird es nicht kommen. Ich gebe dir hier und heute noch einmal die Bestätigung: Ich werde mein Versprechen an dich erfüllen. Und wenn ich das dann tue, dann geschieht das so mächtig und so wundervoll, wie du es dir heute noch überhaupt nicht vorstellen kannst. Und dann macht Gott hier etwas, was ich total symbolträchtig finde. Gott führt Abraham heraus aus seinem Zelt und zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Hier bei uns in einer klaren, kalten Winternacht einen Sternenhimmel anzuschauen, das finde ich schon mal ganz nett. Aber stellt euch mal vor, ein Sternenhimmel in der Dunkelheit der orientalischen Steppe. Völlig ohne beleuchtete Städte, völlig ohne störende Lichteinflüsse in einer Zeit, als es noch keine Umweltverschmutzung gab. Also das muss noch viel gewaltiger gewesen sein. Was also macht Gott hier mit Abraham? Wir können es vielleicht am besten so beschreiben. Er schenkt Abraham, und das ist unser nächster Punkt, er schenkt ihm eine neue Vision. Und er tut das auf eine sehr sinnliche Art und Weise, auf eine fast erlebnispädagogische Art und Weise. Es heißt hier schlicht, er führte ihn heraus. Das ist immer so in der Bibel so ein bisschen kurz beschrieben. Also ich stelle mir das so vor. Gott reicht dem am Boden sitzenden oder liegenden Abraham erstmal die Hand. Er hilft ihm auf. Er geht voran, er zeigt ihm den Zeltausgang. Draußen geht er mit ihm vielleicht noch einen Steinwurf weg vom Lagerfeuer, von dem Knecht, der dort sitzt und vielleicht noch Wache hält, hinter den nächsten Hügel. Dort, wo wirklich absolute Dunkelheit herrscht. Und jetzt stellt er ihn hier unter diesen Sternenhimmel und lenkt seinen Blick nach oben. Wir sehen hier, Gott reißt Abraham quasi seinen engen Horizont bewusst einmal auf. Und er sagt damit zu ihm: Komm hoch, steh auf, tritt aus deinem Zelt heraus, aus diesem engen Zelt deiner Gedanken und deines Selbstmitleids, Abraham. Lenke deinen Blick bewusst mal weg von dir und blick nach oben in den Nachthimmel. Hör auf mit deinen Gedanken die ganze Zeit, dich immer nur um dich selber zu drehen, und glaube mir, dass ich noch viel größere Möglichkeiten habe, als du in deiner Sicht bis zu deiner Zeltwand eben gerade mal erkennen kannst. Glaube mir, dass ich noch viel Größeres mit dir vorhabe. Wie oft ist das genau die Botschaft, die wir auch brauchen, oder? Wie oft drehen sich unsere Gedanken auch immer wieder nur um, ja, so die Missgeschicke der letzten Woche, was wir alles nicht hinbekommen haben, und der Brief wieder mit dem Sichtfenster, wo wir schon wissen, oh, da kann nichts Gutes drin sein, oder Angst vor den Nachrichten wieder, die einzuschalten und dem, was wir wieder hören. So, wie oft drehen wir uns immer nur um uns selber und um die Dinge, die gerade so um uns herum sind. Wie oft drehen wir uns auch nur um unsere eigenen Wünsche, wo wir dann auch nur bis dahin gucken, bis zur nächsten Zeltwand. Dinge, von denen wir meinen, so wenn wir das endlich haben, ja, dann geht es uns besser. Oder dann sind wir ein anderer Mensch, dann können wir Dinge ganz anders handhaben oder so. Wie oft sitzen wir in unserem Zelt unserer engen Sicht und stöhnen darüber, dass die Decke so niedrig ist und die Zeltwände so eng und an einer Ecke regnet schon durch. Und wisst ihr, niemand von uns, kein Mensch auf dieser Welt hat von sich aus ein Gespür und ein weites Herz für die Möglichkeiten Gottes. Das haben wir von uns aus nicht. Wir sind doch immer schon froh, wenn wir den Tag wieder mit Ach und Krach geschafft haben, wenn wir gerade so über die Runden kommen, wenn der Benzinpreis hoffentlich wieder unter 2 Euro fällt. Das sind so unsere Themen, ne? Das beschäftigt uns und das treibt uns immer um. Meine Güte, was haben wir für Probleme, nicht wahr? Das ist so unser Horizont. Und das betrifft auch nicht nur unser persönliches Leben, das betrifft uns auch in unserem Leben hier in unserer Gemeinde. Wir sind doch hier auch schon immer damit zufrieden, wenn in der Gemeinde nicht allzu viel schief geht. So, wenn die Mitarbeiter ihre Arbeit weitermachen und die Krise uns nicht ganz verschlingt und wir gerade ebenso nicht untergehen und den Kopf über Wasser halten. Und ich glaube, Gott streckt uns auch hier seine Hand entgegen und sagt, kommt heraus aus eurem Zelt. Kommt heraus aus eurer Kurzsichtigkeit und eurem Kleinglauben und schaut hinein in diese Weite, die ich für euch vorbereitet habe. Ich habe so viel mehr für euch und euer Leben vor, als ihr es euch in euren Krisenmanagement-Gebeten immer so wünscht. Weil das immer so alles ist, was uns dann gerade noch in den Sinn kommt. So, Herr, hilf uns durch die nächste Krise. Gott sagt vielleicht zu uns so, für euch geht es in euren Gebeten doch oft nur darum, dass es bald wieder ruhig wird. Dass es sich bald wieder gut anfühlt und nicht zu kontrovers. Und ihr kommt nicht mit einem Gedanken darauf, dass ich, euer Gott, vielleicht gerade durch diese Krise noch etwas viel Größeres mit euch und eurer Gemeinde tun will. Ich bin überzeugt davon, wir alle benötigen eine geistliche Horizonterweiterung. Wir müssen herausgeführt werden aus unseren Zeltwänden, unseren engstirnigen Gedanken, auch unseren engstirnigen Glauben manchmal, denn wir machen Gott oft kleiner, als er ist, und wir verpassen dabei die Größe dessen, was er für uns vorgesehen hat. Lasst mich jetzt an dieser Stelle noch eine andere Deutung auch hineinbringen. Wir kommen von der 100-Jahr-Feier. Und wir haben doch letzte Woche gehört, wie Gott auch hier in Gronau im Olympiaweg doch tatsächlich wieder eingegriffen hat. Ach, wer hätte das gedacht, nicht wahr? Da, wo Ende der 80er Jahre unsere paar alten Leutchens hier sagten, wir wollen weitermachen. Und wir wollen uns auch noch mal vermehrt einsetzen. Denn wir glauben, dass Gott hier noch etwas tun kann. Da hat Gott sich dann auch dazugestellt. Eines allerdings war bei unseren alten Leutchens von damals ganz wichtig. Nämlich, dass sie herausgetreten sind aus dem Zelt ihrer alten Gewohnheiten und sich eingelassen haben auf etwas Neues. Ich habe uns letzte Woche davon erzählt, dass Pastor Werner Klein von Mahl aus dann hier ja zunächst einmal im Monat Gottesdienste gehalten hat. Eines aber habe ich euch nicht erzählt. Als Werner vor der Entscheidung stand, ob er sich hier nochmal wirklich vermehrt einsetzen will in diese sterbende Gemeinde, da ist er zu unseren Alten mit ihrem Altersdurchschnitt von 67 Jahren hingegangen und hat zu ihnen gesagt, also das ist jetzt nicht alles wörtlich, ich habe das so ein bisschen rekonstruiert, aber ich habe noch so ein paar Dinge im Ohr von damals. Aber sinngemäß hat also Werner zu ihnen gesagt, ihr Lieben, wenn ich jetzt noch mal kommen soll, um hier mit euch zu arbeiten, dann machen wir das aber auf meine Tour. Und das bedeutet Folgendes. Das Evangelium bleibt das Gleiche. Jesus bleibt der Mittelpunkt. Das ist keine Frage. Aber die Formen, wie wir hier Gemeindearbeit machen, die werden sich für euch ganz drastisch verändern. Wir werden andere Lieder singen. Wir werden andere Formen des Zusammenseins haben. Das Vokabular wird sich verändern. Wörtlich hat er gesagt, wenn etwas scheiße ist, dann muss ich dazu auch scheiße sagen dürfen. Von der Kanzel, nicht wahr? Und noch etwas, sagte er zu ihnen, auch eure Gottesdienste werden in Zukunft bei weitem nicht mehr so still und andächtig sein, wie sie es in den letzten 20 Jahren waren. Und dann hat er gefragt, wollt ihr das? Ich weiß nicht, ob unseren Alten damals die Tragweite bewusst war von dem, was Werner da gefragt hat, aber sie haben trotzdem Ja gesagt und sie haben sich im Nachhinein daran gehalten. Sie haben ihm nie Steine in den Weg gelegt oder sich beschwert, müssen wir diese neuen Chorusse immer singen und dann auch immer zweimal durch oder dreimal durch. Kannst du nicht vielleicht mal deine Gitarre zu Hause lassen? Wir wollen im Gottesdienst lieber wieder unser Harmonium haben. Nein, sie haben sich dieser neuen Zeit gestellt. Ich nenne das den geistlichen dreifachen Rittberger, den sie damals hingelegt haben. Das habe ich uns auch schon mal gesagt, dass sie an dieser Stelle wirklich etwas getan haben und sich zu etwas aufgerafft haben, wo wir empfinden so, wie macht man das? Und diese Haltung hat sich, als wir dann kamen, auch fortgesetzt. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, da kam eine alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern zu uns hier in die Gottesdienste und sie hatte große Bedenken, dass ihre Kinder jetzt hier stören würden. Und bei jedem Mucks ihrer Kinder machte sie immer Schsch. Und dann sagte unsere alte Hilde Kaulbach zu ihr, ach, lass deine Kinder hier doch bitte rumlaufen. Wir freuen uns so sehr, dass sie hier sind. Denn wisst ihr, unsere Ruhe, die hatten wir lang genug. Das hat schon so ein bisschen nach Grab gerochen. Unsere Ruhe, die hatten wir lang genug. Was für eine tolle Haltung. Und man spürt sie immer noch so ein bisschen unter uns, oder? Sie steckt irgendwie noch so ein bisschen in den Wänden. Allerdings, eines möchte ich uns jetzt zu bedenken geben. All das, wovon ich hier rede, ist jetzt über 35 Jahre her. Und diese Welt hat sich weitergedreht. Und unsere Alten sind inzwischen in der Ewigkeit. Und euer Pastor ist inzwischen 60. Und mit ihm ist eine Generation von Mitarbeitern, die vieles über die letzten Jahrzehnte getragen haben, wenn auch noch nicht steinalt, so doch deutlich älter geworden. Und wieder ergeht die Frage an uns, sind wir bereit, herauszutreten aus dem Zelt unserer alten Gewohnheiten, aus dem, wie es die letzten Jahrzehnte hier gelaufen ist, aus dem, wie es so mancher junge Erwachsene von uns gar nicht anders kennt, weil es hier ja immer so war. Darf sich das wieder verändern? Keine Panik, wir Alten sind ja nicht gleich morgen weg und bei vielem können und werden wir auch in Zukunft noch mithelfen. Aber wer genau hinschaut und ein bisschen Kopf rechnen kann, der ahnt, es werden sich Dinge verändern müssen. Und bevor ich uns jetzt warnen möchte, ist, dass wir in diesem unseren Zelt der letzten 35 Jahre jetzt sitzen und meinen, so das ist jetzt aber wirklich die richtige Art, wie wir es hier machen. Nicht wahr? So war es doch jetzt hier immer, so war es doch gut. So lass uns das die nächsten 35 Jahre weitermachen. Und dass wir dann irgendwann anfangen, so hier einen Flicken draufzusetzen und da eine undichte Stelle abzudichten und dort eine kaputte Zeltstange zu schienen und meinen, dass wir das jetzt alles hier ja irgendwie so aufrecht erhalten müssen, wie es jetzt bisher hier gelaufen ist, damit es doch die nächsten 35 Jahre so weiterläuft. Das muss es nicht. Es geht nicht ums Zelt unserer Gewohnheiten. Unser Gott streckt uns seine Hand entgegen und sagt, kommt doch nach draußen, schaut hinauf zum Himmel. Könnt ihr die Sterne zählen, die der Nachthimmel hat? Ich habe noch etwas anderes mit euch vor. Ich möchte durch euch auch den Menschen Gronaus in 2040 und 50 und 60 begegnen. Nur vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, als ihr es bisher gewohnt seid. Und das bedeutet nun wieder genau dies. Das Evangelium bleibt das Gleiche. Jesus bleibt der Mittelpunkt, das ist gar nicht die Frage. Aber die Formen, wie wir Gemeindearbeit machen, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir anderen Menschen begegnen, die können noch mal ganz anders aussehen. Wie? Keine Ahnung. Das fragt ihr mich. Bei mir wurde es bei Facebook schon eng. Und mit Instagram habe ich gar nicht mehr angefangen. Und TikTok ist für mich eine Welt jenseits meiner Vorstellungskraft. Aber das sind die Einflüsse von heute. Und das sind die Dinge, mit denen Menschen sich heute auseinandersetzen. Das und so viele andere Dinge in dieser sich schneller und schneller drehenden Welt. Es bringt also nichts, wenn wir uns einfach nur zurückziehen in unser Zelt und die Augen zumachen und so tun, als gäbe es das alles nicht. Denn die Menschen, mit denen wir heute zu tun haben und mit denen wir morgen zu tun haben werden, die sind davon beeinflusst. Das ist deren Leben, die ticken so. Und wenn wir sie verstehen wollen und wenn wir ihnen auf eine Art und Weise begegnen wollen, die sie verstehen, dann dürfen wir uns diesen Dingen nicht gegenüber verschließen und sagen, das ist alles Bäh-Bäh und das wird alles draußen bleiben und wir machen hier unser eigenes Grüppchen so miteinander, sondern wir müssen damit umgehen lernen, denn auch diese Menschen brauchen Jesus und unser Gott liebt sie und möchte ihnen begegnen. Und so ist einfach die Frage, sind wir bereit, seine Hand zu ergreifen und uns aus dem Zelt manch liebgewordener Gemeindegewohnheit herausführen zu lassen? Unser Gott hat den Sternenhimmel gemacht und er fordert uns auf, herauszutreten und uns seine Möglichkeiten anzuschauen, seine Möglichkeiten, diese Gemeinde in Zukunft zu bauen. Und nichts wünschte ich mehr, dass auch unter uns wieder Leute sagen, wir machen weiter. Wir probieren ihn mal, den dreifachen Rittberger. Was immer das für uns heißt, und es wird etwas anderes heißen, aber es wird uns fordern. Wir werden uns auf neue Dinge einlassen müssen. Und ich wünschte, dass wir den Mut dazu haben.